Tagesdosis.
22. April 2024. Immanuel Kants 300. Geburtstag. Teil 3. Irritationen zum Abschied aus Kaliningrad. Ein Kommentar von Wolfgang Effenberger. Vor der Abfahrt nach Danzig mit einem öffentlichen Bus, Tino Eisbrenner flog weiter nach Moskau zu einem Konzert, übergab uns Uli Hoppe von den Kaliningrader Friedensfreunden, die wir leider nicht persönlich kennengelernt hatten, eine mit dem Kant-Emblem und den Konferenzdaten bedruckte Einkaufstüte. Darin unter kleinen Aufmerksamkeiten das fragwürdige Buch »Beute des großen Sieges, die Oblast Kaliningrad 1946 bis 2021«, verfasst von Alexander Solow, anlässlich der 50-jährigen Jubiläumsfeiern der Oblast Kaliningrad. Irritierendes Abschiedsgeschenk. Es schien damals sehr wichtig, so Solow, Zitat, genau und eindeutig festzustellen, warum, wie und von wem der Beschluss gefasst worden war, dieses Territorium unserem Land zu übergeben und das Recht darauf zu übertragen, Zitat Ende. Und 2020, kurz vor dem 75. Jahrestag der Gründung der Oblast Kaliningrad, wendete sich ein Verlag mit dem Vorschlag an Solow, das Buch neu aufzulegen, Zitat, um ein für alle Mal die Zweifel an der Bestimmung der Grenzen Russlands auszuschließen. Moderne Versuche der westlichen Politiker, Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges und nämlich der Grenzen der Oblast Kaliningrad durchzuführen, veranlassten diese neue Veröffentlichung, Zitat Ende, so Solow. War es nicht eher die sich auf Konfrontation zuspitzende Weltlage? Darauf hatte der Vorstandsvorsitzende der Kaliningrader Regionalabteilung der russischen Friedensstiftung W. Gobulev in seinem Einladungsschreiben zur ersten internationalen öffentlichen Konferenz zum ewigen Frieden zum 300. Geburtstag von Kant hingewiesen. Zitat: Seit 2022 hat sich die militärische und politische Eskalation zwischen Russland und den Ländern Europas deutlich verschärft. Zitat Ende. Deshalb sollten in Vorträgen und Diskussionen die verschiedenen historischen Perioden der russisch-deutschen Beziehungen der letzten 300 Jahre behandelt. Zitat: Historische Parallelen erörtert und Schlussfolgerungen für das friedliche Zusammenleben unserer Völker in der Zukunft gezogen werden. Zitat Ende. Das war anscheinend von einflussreichen Kreisen nicht erwünscht. Zurück ins alte Fahrwasser der Kriegspropaganda von 1914. Für Solow gehörte nach Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 der gutmütige Michel, Zitat, der mit einer Rauchpfeife im Mund und einem Bierkrug in der Hand einem Fremden vor der Tür seines Hauses freundlich begrüßte, der Vergangenheit, Zitat Ende, an. Das neue Symbol Deutschlands seien nun, Zitat, die Pickelhaube eines ahnenstolzen preußischen Offiziers, der bereit war, die Welt unter Anwendung von Gewalt mit deutscher Herrschaft zu beglücken, Zitat Ende. Doch von 1871 bis 1913, in diesem Jahr wurde Kaiser Wilhelm II. Weltweit als Friedenskaiser gefeiert, führte Deutschland im Gegensatz zu den Großmächten keine imperialen Kriege. 1877 bis 1878 Russisch-Osmanischer Krieg. 1878 bis 1880 Zweiter Britisch-Afghanischer Krieg. 1880 bis 1881 Erster Krieg der Briten gegen die Buren. 1882 Britisch-Ägyptischer Krieg. 1884 bis 1885 Französisch-Chinesischer Krieg, 1885 bis 1886 Serbisch-Bulgarischer Krieg, 1885 bis 1886 Dritter Britisch-Birmanischer Krieg, 1894 bis 1895 Erster Japanisch-Chinesischer Krieg, 1897 Türkisch-Griechischer Krieg, 1898 Krieg der USA gegen Spanien. 1899 bis 1902 Krieg der USA gegen Philippinen. 1899 bis 1902 Zweiter Krieg der Briten gegen die Buren. 1900 Russisch-Chinesischer Krieg. 1903 bis 1904 Britischer Tibet-Feldzug. 1904 bis 1905 Russisch-Japanischer Krieg. 1911 bis 1912 Italienisch-Türkischer Krieg. 1912 bis 1913 Balkankriege. Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro hatten sich 1912 zu einem Staatenbund zusammengeschlossen und den Kampf gegen das Osmanische Reich aufgenommen. Wegen unfairer Verteilung der eroberten Gebiete kämpfte Bulgarien dann im Zweiten Balkankrieg gegen die ehemaligen Verbündeten. Letztlich verloren alle. Deutschland und Österreich-Ungarn hatten in diesem Konflikt zu vermitteln versucht. Chronologie des europäischen Verhängnisses 1914. 28. Juni, Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo durch in Serbien ausgebildete junge Terroristen, Schüler, die gefasst wurden. Österreich-Ungarn sah sich als existenziell bedroht an und wollte die weitere Unterminierung durch Serbien unmöglich machen. 23. Juli, Ultimatum von Österreich-Ungarn an Serbien mit der Forderung eines Mitwirkungsrechts bei der Untersuchung des Komplotts vom 28. Juni, die abgelehnt wurde. 28. Juli, Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. 29. Juli, russische Teilmobilmachung. Mittags teilte der russische Außenminister Sergei Sasonow dem deutschen Botschafter mit, dass die russische Mobilmachung gegen Österreich-Ungarn beschlossen sei und in wenigen Stunden veröffentlicht werden sollte. Der Botschafter bezeichnete diesen Schritt als für den Frieden äußerst gefährlich und wies, wie er dies schon wiederholt an den vorhergehenden Tagen getan hatte, darauf hin, dass die Mobilmachung gegen Österreich-Ungarn sich auch gegen Deutschland richte, da Deutschlands vertragsmäßige Verpflichtungen gegen diese Macht allgemein bekannt seien. Noch am gleichen Tage wurde jedoch die russische Gesamtmobilmachung beschlossen. Die russische Mobilmachung Ende Juli 1914 hatte für Deutschland den sofortigen Krieg auf zwei Fronten gleichzeitig zur Folge. Der Aufmarsch der zahlenmäßig weit überlegenen russischen Streitkräfte bedeutete eine Bedrohung, welche die deutsche Regierung niemals und unter keinen Umständen untätig mit ansehen konnte. Die Juli-Krise bleibt ein umstrittenes Kapitel der Geschichte und die Motive und Handlungen der beteiligten Mächte werden bis heute kontrovers diskutiert. Es folgten unmittelbar deutsche Ultimaten an Frankreich und Russland. 1. August, französische 15.55 Uhr und deutsche Generalmobilmachung 17 Uhr. In Petersburg übergab der deutsche Botschafter Graf Friedrich von Portoales dem russischen Außenminister Sergei Dmitrievich Sasonow die deutsche Kriegserklärung. Unmittelbar am selben Abend besetzte eine russische Kosakenabteilung die deutsche Poststelle in Klein-Zwalinnen südlich Lötzen. Eine andere russische Abteilung drang am 2. August 1914 in Sochen bei Soldau über die Grenze. Zur gleichen Zeit wurde das Postamt in Bilderweitschen, Kreis Stallupönen, von russischen Soldaten zerstört. 2. August, deutsches Ultimatum an Belgien und Besetzung Luxemburgs. 3. August, deutsche Kriegserklärung an Frankreich. 4. August, deutscher Einmarsch in Belgien. 4. August, Kriegserklärung Großbritanniens an Deutschland. 6. August, Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Russland. Ungeachtet der von 1871 bis 1913 geführten Kriege soll nach Solow die Gründung des Deutschen Reiches eine wesentliche Änderung der Kräftekonstellation in Europa gefördert haben. Zitat: Die Erben der Teutonen zeigten ihre Kriegsmacht und standen mehrmals am Rande des Krieges. Die militärisch-politischen Blöcke wurden gebildet, die Spannung stieg. Als Folge begann der Erste Weltkrieg, in dem Deutschland sich zum Ziel setzte, weltweite Hegemonie zu erringen. Zitat Ende. Auf Seite 20 zeigt Solow einen Kartenausschnitt der ostpreußischen Operation 1914 mit der im Osten aufmarschierten russischen Armee Rennekampf und der im Süden operationsbereiten Armee Samsonow. Wann die beiden russischen Armeen in Stellung gegangen sind und ihre Aufklärungstätigkeit in Ostpreußen aufgenommen haben, wird nicht erwähnt. Dabei ist die Entwicklung der Mobilisierung und des Aufmarsches zur Beurteilung des Sachverhalts von entscheidender Bedeutung. Noch in der Nacht zum 3. August 1914 tauchten Kosakeneinheiten bei Groß-Tschimochen, nordöstliches Masuren im heutigen Polen, auf. Die nahegelegene Kreisstadt Magrabowa kam am 14. August 1914 als erste deutsche Stadt in russische Hand. Es folgte am 19. und 20. August die Schlacht von Gumbinnen, heute die Stadt Gusev der Oblast Kaliningrad, in der die russischen Armeen die deutschen Truppen zum Rückzug zwingen konnten. Der deutsche Schliefenplan von 1898 sah vor, dass in Ostpreußen die 8. Armee zunächst den Angriff der russischen Niemen-Armee unter Rennekampf rasch und vollständig abwehren sollte, bevor die aus Süden anrückende Narew-Armee unter Samsonow eingreifen konnte. Am 19. und 20. August 1914 gelang es den 200.000 Soldaten der Niemen-Armee, die 8. deutsche Armee nach anfänglichem Erfolg unter schwersten Verlusten über 9.000 Tote in nur 2 Stunden in ihre Stellungen zurückzuwerfen. Mit dem Rückzug hinter die Weichsel drohte der Verlust Ostpreußens. Die 8. Armee, verstärkt durch 2 Korps von der Westfront, konnte dann in der Schlacht von Tanneberg bzw. Grünwald 26. bis 30. August 1914 einen entscheidenden Sieg erringen, was die russische Kriegsführung stark beeinflusste. Solow interpretiert diesen Vorgang wie folgt, Zitat: Ein Wunder half den Deutschen wieder. Nicht abgestimmte Handlungen der russischen Truppen, die Unüberlegtheit der Generalität, grobe Fahrlässigkeit des Generals Rennekampf, der eine der russischen Armeen befehligt hatte, ließen die Deutschen den Sieg erlangen. Zitat Ende. Nein, es war kein Wunder. Der erfolgreiche Kampf an der Ostfront ist nicht zuletzt auf die kühnen jüdischen Kämpfer zurückzuführen, die alle Kultur, alle Gerechtigkeit, alle Duldung und Freiheit bedrohende Macht des russischen Zarentums brechen und die russischen Völkerschaften selbst und unter ihnen besonders die dortigen grauenhaft misshandelten Glaubensgenossen retten wollten. Das amerikanische Blatt Reform Advocate bedauerte, dass England kämpfte, um das möglich zu machen. Zitat: Die Verfolgung der Juden ist nur symptomatisch. Wie der Jude seine Kräfte frei regen kann, ist die Kultur am Aufblühen. Wo er unterdrückt ist, beweist dies den Niedergang der Kultur. Daher ist es bedauerlich, dass der englische Freisinn und Franzosen mit den Russen zusammengehen. Zitat Ende. Eine andere amerikanische Zeitung, The American Israelite, findet die Beteiligung Englands am Kriege unbegreiflich und protestiert dagegen, dass englisches Blut und englische Macht verwendet werden, um einen barbarischen Autokraten auf seinem schwankenden Thron zu stützen. Zitat: Wir haben kein Interesse an der Erhaltung Russlands und noch weniger an der Erniedrigung Deutschlands. Die Einmischung Englands in einen Kampf, dessen Hauptzweck die Erhaltung der Kosakenherrschaft ist, mit ihrer Beugung jedes menschlichen Fortschritts, wäre eine solche furchtbare Schmach für die Menschheit wie für die englischen Interessen, dass wir kaum daran zu denken wagen. Zitat Ende. Gemäß dem französisch-russischen Kriegsplan, entwickelt auf der Basis der französisch-russischen Allianz von 1894, sollten dann die beiden russischen Armeen weiter auf Berlin marschieren und sich dann mit den Angriffsspitzen der französischen Armee vereinigen. In der Folge scheiterten sowohl der deutsche Schliefenplan von 1898, Umfassung von Paris von Norden her, wie auch der französisch-russische. Stimmen vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg. Im Frühjahr 1912 wurde Dr. Ferdinand Sauerbruch nach Davos zu einem fiebernden, unbekannten Schwerkranken gerufen. Zitat: Sie tragen große Verantwortung. Ich muss am Leben bleiben. Es ist meine Aufgabe, Deutschland zu vernichten. Zitat Ende. Später fand Sauerbruch die Identität des Mannes heraus. Es war der russische Außenminister Wladimir Sasonow. Ende September 1912, beim Herbstmanöver in Frankreich, erhob Großfürstgeneral Nikolajewitsch als russischer Vertreter das Glas, Zitat: Ich trinke auf unseren gemeinsamen Sieg, in der Zukunft, auf Wiedersehen in Berlin, Monsieur. Zitat Ende. Nikolai Nikolajewitsch Romanow, 1856 bis 1929, dritter Sohn von Zar Nikolaus I. und dessen Frau, Großfürstin Alexandra Petrovna, geborene Prinzessin Alexandra von Oldenburg, war ein russischer General und Großfürst und einer der treibenden Köpfe für den Krieg gegen Deutschland. Dazu verstärkte er die enge militärische Zusammenarbeit mit Frankreich mit dem Ziel, das Deutsche Reich zu zerschlagen, um dem Kaiserreich Österreich-Ungarn die Schutzmacht zu nehmen und damit die Herrschaft über den Balkan zu erringen. Am 2. August 1914 um 14 Uhr ernannte ihn sein Neffe Zar Nikolaus II. Zum Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte. Colonel House, 29. Mai 1914 aus Berlin an US-Präsident Woodrow Wilson, Zitat: Das wird eines Tages noch zu einer Katastrophe kommen. Da gibt es zu viel Hass, zu viele Eifersüchteleien. Sobald England einverstanden ist, werden Frankreich und Russland, Deutschland und Österreich in die Zange nehmen. Zitat Ende. Auf dem Eucharistiekongress in Lourdes äußerte sich am 26. Juli 1914 Kardinal Murphy Farley, Erzbischof von New York, zu dem bevorstehenden Krieg, Zitat: Der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herrn und möchte alle Staaten als großes Bankgeschäft regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden, Business einzig und allein. Zitat Ende. Am 31. Juli 1914 telegrafierte der russische Botschafter in Paris, Alexander Petrowitsch Iswolski, nach St. Petersburg, Zitat: Frankreichs Kriegsminister, in herzlicher und bester Laune, informierte mich, dass die Regierung sich verbindlich zum Krieg entschieden habe. Er bat mich, der Hoffnung des französischen Generalstabs Ausdruck zu verleihen, dass alle Bemühungen gegen Deutschland gerichtet sein werden. Zitat Ende. Iswolski hatte als Gesandter am Heiligen Stuhl unter Papst Leo XIII. Die französisch-russische Allianz vom 4. Januar 1894 eingefädelt. Zunächst ging es um die gemeinsamen Kolonialinteressen gegenüber dem mächtigen britischen Empire. Nachdem 1904 nach der Niederlage Russlands gegen Japan Frankreich und Großbritannien ihre Interessensgegensätze beilegten, Entente cordiale, folgte dann 1907 zwischen Großbritannien, damals unter Premierminister Henry Campbell Bannerman, und dem Kaiserreich Russland unter Nikolaus II. Der Vertrag von St. Petersburg. Deutschland war nun isoliert. Iswolski übergab 1910 den Posten an Sasonow, um als Botschafter nach Frankreich zu gehen und den Krieg gegen Deutschland voranzutreiben. Kaiser Wilhelm II. Zitierte ihn mit den Worten »Je suis le père de cette guerre«, deutsch »Ich bin der Vater dieses Krieges«. Im Exil in Frankreich verbleibend, gehörte er nach der Oktoberrevolution zu den Unterstützern einer Militärintervention gegen Sowjetrussland. Während des russischen Bürgerkriegs äußerte sich 1919 der Oberbefehlshaber der Freiwilligen Russischen Westarmee, Fürst Pavel M. Avalov-Bermont, zur Ursache des Ersten Weltkriegs, Zitat, »Die Hauptursache des Weltkriegs war die Intrige Englands, das allein diesen Krieg entfachte, um dadurch zwei große Völker, das russische und das deutsche, unschädlich zu machen. Die Hauptschuld am Beginn dieses Völkermordes trifft unzweifelhaft England«, Zitat Ende. Für Solow endete der Erste Weltkrieg, trotz der deutschen Erfolge auf den Kriegsschauplätzen, mit der Niederlage Deutschlands. Zitat. Deutschland unterzeichnete den entwürdigenden Friedensvertrag von Versailles, nachdem es Armee, Flotte, Kolonien und einen wesentlichen Teil seines Territoriums verlor. Preußen wurde kleiner, es gab dem wieder entstandenen Polen einen Teil des in früheren Zeiten geraubten Gutes zurück und überließ Litauen das Memelland. Zitat Ende. Hier unterschlägt Solow den Verweis auf die schrittweise Aufteilung des polnisch-litauischen Staatsgebietes in den Jahren 1772, erste Teilung, 1793, zweite Teilung und 1795, dritte Teilung. Die Gebietsaufteilungen geschahen jeweils in gegenseitiger Absprache der Nachbarstaaten Russland, Österreich und Preußen. Auch verschweigt Solow, dass zwischen dem 5. November 1916 und dem 11. November 1918 ein von Deutschland und Österreich-Ungarn geschaffenes Regentschaftskönigreich Polen auf den Gebieten der seit dem Wiener Kongress 1815 zum Russischen Kaiserreich gehörenden Provinz Weichselland bzw. Kongress Polens bestand. Nachfolger war ab dem 11. November 1918 die Zweite Polnische Republik. Deutschland hat nach dem Krieg nicht geraubtes Gut zurückgegeben. Diese Gebiete erhielt Polen durch den Versailler Vertrag. Lenin nannte am 15. Oktober 1920 den Deutschland diktierten Vertrag von Versailles einen Raubfrieden. Zitat: Deutschland wurde einen Frieden aufgezwungen, aber das war ein Frieden von Wucherern und Würgern, ein Frieden von Schlechtern, denn Deutschland und Österreich wurden ausgeplündert und zerstückelt. Man nahm ihm alle Existenzmittel, ließ die Kinder hungern und des Hungers sterben. Das ist ein ungeheuerlicher Raubfrieden. Zitat Ende. Zitat: Das zerschlagene Deutschland war eigentlich einer Blockade unterworfen und nur der Vertrag von Rapallo mit dem Sowjetrussland von 1922 half ihm, die diplomatische Isolation zu überwinden. Zitat Ende, stellt Solow folgerichtig fest. An diesem Vertrag war Lenin maßgeblich beteiligt. Aus der Niederlage hätten die Deutschen wieder keine Lehren gezogen, so Solow. Beleidigt durch den entwürdigenden Vertrag von Versailles, erschrocken durch die Revolution und durch den wirtschaftlichen Zerfall, ließ sich der deutsche Bürger leicht von den Erlösungsphrasen der neuen Retter, die Ordnung und Rache versprachen, einnebeln. Das Volk, aus dem die großen Persönlichkeiten Bach, Beethoven, Goethe, Schiller, Koch und Röntgen hervorgegangen seien, Zitat, begrüßte die Idee der neuen Weltordnung. Ostpreußen wurde wieder zu einem der Herde der künftigen Aggression. Von hier aus stürzten die deutschen Panzer im September 1939 nach Warschau, um gegen das historische Unrecht des Vertrages von Versailles zu streiten. Zitat Ende. Die deutschen Panzer konnten am 1. September 1939 nach Warschau stürzen, weil nur eine Woche zuvor, am 24. August 1939, in Moskau der deutsche Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop und der russische Außenminister Wjatscheslaw Molotow den sogenannten deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt unterzeichneten. In einem geheimen Zusatzprotokoll wurden Polen und die Baltikumstaaten in eine deutsche und eine sowjetische Interessenssphäre aufgeteilt. Am 17. September 1939 standen sich dann die sowjetischen und deutschen Truppen an der ehemaligen polnischen Ostgrenze von 1919, sogenannte Kherson-Linie, gegenüber. Dieser sogenannte Hitler-Stalin-Pakt kam für die Westmächte völlig überraschend. Für Hitler bot der Nichtangriffspakt die Voraussetzung für die folgende Expansion nach Osteuropa. Zum Abschluss des China-Besuchs 17. bis 19. Mai 2024 Putins wurde in § 1 der gemeinsamen Erklärung der Volksrepublik China und der Russischen Föderation zur Vertiefung der umfassenden strategischen Kooperationspartnerschaft in der neuen Ära anlässlich des 75. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern festgehalten, Zitat: Die beiden Seiten werden weiterhin die Errungenschaften des Sieges des Zweiten Weltkriegs und der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Weltordnung nach dem Krieg fest verteidigen und sich der Leugnung, Verzerrung und Fälschung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs widersetzen. Zitat Ende. Nun, die Charta der Vereinten Nationen, Anspruch und Wirklichkeit, wäre ein zentrales Thema auf der Konferenz zum ewigen Frieden in Kaliningrad gewesen. Den Fokus nur auf die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, beginnend erst mit Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 und unter Ausklammerung des Hitler-Stalin-Pakts zu legen, samt Bekämpfung von Leugnung, Verzerrung und Fälschung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, wird nicht in eine bessere und friedlichere Welt führen. Die heutigen Verwerfungslinien in der Welt lassen sich weitestgehend auf den Ersten Weltkrieg zurückführen. Deshalb fand der französische General Charles de Gaulle, als es um den französischen Beitritt zur Atlantik-Charta ging, dass Erster und Zweiter Weltkrieg nicht zu trennen sind und prägte im September 1941 in einer Radioansprache in London den Begriff von La Nouvelle Guerre des Trente Ans, der neue 30-jährige Krieg. Churchill schrieb 1944 an Stalin von einem, Zitat, 30-jährigen Krieg von 1914 an, Zitat Ende. Raymond Aron benutzte ihn im Vergleich mit dem Krieg zwischen 1618 und 1648 und dem Westfälischen Frieden in den 1950er Jahren zur Beschreibung des Weltkriegsgeschehens 1914 bis 1945. Unser Besuch in Kaliningrad hat eine berührende Erinnerung hinterlassen. Eine ältere Kaliningrader Bürgerin hat uns im Schlosspark unbedingt zu einem Denkmal führen wollen. Es handelte sich um das monumentale Denkmal für den Kapitän der sowjetischen U-13, Alexander Iwanowitsch Marinesko, 1913 bis 1963. Der Held der Sowjetunion hatte am 30. Januar 1945 in der südlichen Ostsee den deutschen Truppentransporter Wilhelm Gustloff, ehemaliges Kreuzfahrtschiff, mit 6000 Wehrmachtsoffizieren und Mannschaften versenkt. So ist auf der Tafel zu lesen. Der MDR berichtete am 30. Januar 2020, dass 10.582 Menschen an Bord waren. 8.956 Flüchtlinge aus Ostpreußen, Westpreußen, Danzig und Pommern, davon rund 5.000 Kinder, 918 Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der 2. Unterseeboot-Lehrdivision Gotenhafen, 373 Marinehelferinnen, 162 schwer Verwundete des Heeres, 173 kriegsverpflichtete Besatzungsmitglieder der Handelsmarine. 9.343 Menschen kamen um, 1.239 wurden gerettet. Für die Versenkung wollte Marinesko als Held der Sowjetunion anerkannt werden. Da er aber sonst durch mangelnde Disziplin aufgefallen war, wurde ihm dies verwehrt. Nach dem Krieg unehrenhaft aus der Marine entlassen, verbrachte er wegen Diebstahls 2 Jahre im Straflager. 1963 starb er in Leningrad. 1990, jedoch 27 Jahre nach seinem Tod, wurde Marinesko rehabilitiert und von Michail Gorbatschow posthum zum Helden der Sowjetunion ernannt. In Kaliningrad, dem ehemaligen Königsberg, wurde Marinesko durch die Namensgebung eines Pregelufers, Wanderweg von Kant und eines Ehrenmals am Schlossteich geehrt. Heilung und Frieden wird es nur geben, wenn wir uns mit der Vergangenheit versöhnen und uns ihr so wahrhaftig wie möglich nähern. Dann erst ist man in der Lage, gegen Leugnung, Verzerrung und Fälschung der Geschichte anzugehen. Auf der Kant-Konferenz zum ewigen Frieden sollten im Kontext von Kants Abhandlungen, Zitat, Fragen und Beispiele zu den Voraussetzungen, Ursprüngen und Ergebnissen vergangener militärischer Konflikte, den Mustern und Motivationen der Initiatoren dieser Konflikte und der Gruppen, die diese Konflikte unterstützen, aufgeworfen und untersucht werden, Zitat Ende. Die Teilnehmer sollten ihre Visionen und Vorschläge dazu äußern, Zitat, wie eine friedliche Zukunft gestaltet werden kann und welche Rolle die deutsche und die russische Öffentlichkeit in diesem Prozess spielen könnten. Zitat Ende. Hoffen wir, dass im April 2025 die 2. internationale gesellschaftliche Konferenz stattfinden kann. Sie ist dem 230-jährigen Jubiläum von Kants politischem und philosophischem Traktat zum ewigen Frieden gewidmet.
Achtung, wichtiger Hinweis. Apolut musste sich eine neue Kontoverbindung suchen. Die alte wurde uns gekündigt. Damit wir weiter regierungskritisch publizieren können, wechseln Sie bitte umgehend Ihren Dauerauftrag. Unterstützen Sie uns wie bisher, nur ab sofort über unser neues Konto. Tun Sie das bitte heute, am besten jetzt sofort. Kontoverbindung jetzt ändern unter apolut.net/konto.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.